Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1708. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Hab hier gerade so ein bisschen mit meinem Computer zu kämpfen gehabt, weil ich benutze ab heute eine neue Software, um den Nachtzug nach Hamburg zu produzieren. Und so ganz habe ich es noch nicht rausgefunden. Wenn also irgendetwas stört oder an der Qualität nicht okay ist, am Klang, was auch immer, freue ich mich schon mal vorab auf euer Feedback an nachtzug@email.de oder als Kommentar auf die Homepage, als Nachricht in Facebook, wie auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mich zu erreichen. Ich bin wieder in Hamburg und möchte mich nochmal ganz sehr beim Nachtzug nach Hamburg-Hörer Erik aus Stuttgart bedanken, dass er die Marrakesch-Podcasts alle hochgeladen hat, Intro und Outro reingebastelt hat. Ich würde mich auch ganz sehr freuen, wenn ein paar Nachtzug nach Hamburg-Hörer die Gelegenheit nutzen und sich mal seinen Kinocast anhören unter kinocast.net. Tja, die ganze Reiserei, die schlaucht ja mittlerweile ganz schön. Und darüber wollte ich heute so ein bisschen erzählen, weil es gibt Dinge, die verwundern einen. Nicht verwunderlich war, dass ich auf dem Hinweg, als ich also Richtung Flughafen gefahren bin, von Hamburg aus, musste also ins Münsterland, über anderthalb Stunden Verspätung mit der Bahn hatte, weil es in Bremen mal wieder geregnet hat oder ein heftiges Unwetter gewesen ist. Es ist alles schön und gut. Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass die Bahn auch nicht für alles kann. Und davon mal ganz abgesehen, frage ich mich nur, wie machen das die Japaner mit einer durchschnittlichen Verspätung pro Jahr von 15 Sekunden in einem Land, in dem es über 1000 Erdbeben gibt, pro Jahr, wohlgemerkt. Schaffen die es, die Züge pünktlich fahren zu lassen? Und in Deutschland, wo es nun Gott sei Dank keine Erdbeben gibt, aber hin und wieder mal regnet und gewittert, da kommt die Bahn völlig aus dem Takt. Ich bin also mit der Bahn Richtung Osnabrück gefahren, bin nur bis Bremen gekommen. Dann fuhr der Zug wieder ein Stück zurück nach Hamburg, um irgendwann über eine Weiche zu fahren, die dann eine Ausweichstrecke ermöglichte. Es war irgendwie wie zu den Pionierzeiten der Eisenbahn vor weit über 150 Jahren. Und ich glaube, damals hatten sie die Probleme schneller im Griff. Vielleicht sollte die Bahn einfach mal überlegen, viel mehr zu investieren, vielleicht die Fahrpreise auch zu erhöhen, weil wir alle wollen doch im Prinzip komfortabel von A nach B kommen. Und was nützt es einem, wenn die Ticketpreise weit unten sind und damit aber auch die ganze Qualität sehr weit unten ist? Es sollte doch möglich sein, da einen vernünftigen Mittelweg zu finden, um eben im 21. Jahrhundert pünktlich und komfortabel reisen zu können. Dann würden vielleicht auch mehr Leute mit der Bahn fahren, was die Preise wieder senken könnte. Ja, und wir brauchen natürlich viel mehr Wettbewerb auf der Schiene. Die Bahn muss komplett befreit werden von ihrem Schienennetz. Das muss eine eigenständige Organisation sein. Und dann sollen alle darauf fahren. Oder? Was meint ihr? Jedenfalls ist das aber noch nicht das Ende der Reise, weil man muss ja mit dem Flugzeug hin. Wir sind also geflogen und bevor wir losgeflogen sind, sagt der Freund von mir, mit dem ich da gemeinsam gereist bin, wir wollten einfach mal ein verlängertes Wochenende machen, ohne Frau, Kinder und so weiter, sagt zu mir, er gibt seinen Koffer nicht auf. Und ich sag, du, natürlich müssen wir die Koffer aufgeben, weil Handgepäck alleine würde zwar vom Volumen her reichen, aber wir haben ja die ganze Sonnenmilch dabei. Und da sagt er zu mir, wieso? Ich bin in den letzten Jahren immer in den Urlaub geflogen und hatte die Sonnenmilch im Koffer und es ist nie was passiert. Ich sage, das kann gar nicht sein, weil das ist ja auch gesetzlich verboten. Das heißt, der Flughafen, der muss ja das Gepäck kontrollieren und wenn da noch Flüssigkeiten oberhalb von 100 Milliliter pro Gefäß drin sind, dann müssen die das rausnehmen. Da haben die gar keine Option. Weit gefehlt. Wir sind abgeflogen, mein Koffer mit meinen Sonnenprodukten unten drin, also als aufgegebenes Gepäck, sein Koffer mit mehreren Flaschen Sonnenmilch, die voll waren, die bei alle über 200 Milliliter Fassungsinhalten pro Flasche hatten. Keiner hat was gesagt, es wurde nichts aus dem Gepäck rausgenommen. Er konnte ganz normal verreisen. Jetzt frage ich euch, liebe Nachtzug nach Hamburg-Hörer, oder vielleicht auch den einen, der dabei ist und der sich rechtlich wirklich auskennt. macht sich der Flughafen strafbar, wenn er bei Sonnenmilch alle Augen zudrückt und die Sachen mit an Bord lässt? Weil das finde ich so empörend, weil es bedeutet ja auch, dass wenn einer Sprengstoffflüssigen dabei hat, als Sonnenmilch getarnt vielleicht, der fliegt einfach auch mit. Und keine Sau interessiert's. Passiert ist das auf dem Flughafen Weeze. Das ist am Niederrhein, da fliegt Ryanair. Mit dieser Airline sind wir auch unterwegs gewesen. Also, wenn da jemand sachdienliche Hinweise hat, dann gern an mich. Ja, und dann reist man mit den Flüssigkeiten auf der falschen Seite, nämlich oben. Auf dem Rückweg übrigens hat es nicht geklappt. Da sagte mein Kumpel auch wieder, ja, das wird schon alles glatt gehen. Nichts da. In Marrakesch wurde sein Koffer nach der Handgepäckkontrolle übrigens geöffnet und er musste alle Flüssigkeiten abgeben. Das waren 4 große Flaschen. Also nicht alle Airports sind wie der Airport in Weeze, aber davon mal ganz abgesehen. Und dann landet man und muss mit dem Taxi fahren, um zu seinem Hotel zu kommen. Nur funktioniert das in Marrakesch nur bedingt, denn in der Altstadt sind die Gassen so eng, dass es da dann keine Möglichkeit für das Taxi gibt, mehr durchzufahren. Das heißt, das Taxi hält dann irgendwo, man bezahlt, am besten den Preis vorher verhandeln. Und dann kommt schon irgendein dienstbarer Geist um die Ecke. Also in dem Fall war das ein Mann mit so einer Art Handwagen, so eine moderne Schubkarre, aber eben zum Koffertransport geeignet. Da kommen dann die Koffer rein und der schiebt dann die Koffer die letzten 200-300 Meter durch die letzte Gasse bis zum Hotel. Ja, und damit ist die Anreise abgeschlossen, aber während man im Urlaub ist, möchte man ja auch noch irgendwo hin. Und dafür läuft man dann meistens natürlich durch die Altstadt in dem Fall oder auch durch die Neustadt. Und dazu braucht man eine Landkarte. Wenn man keine Landkarte dabei hat, gibt es ja in den Hotels immer so Übersichtskarten, wo die ganzen Sehenswürdigkeiten noch drauf sind. Aber die nützen einem in Marrakesch nicht wirklich weiter. Da trifft es sich gut, dass wir einen äußerst talentierten Gastgeber hatten, nämlich die Familie, denen das Riad gehört. Der hat uns jeden Morgen eine Landkarte gezeichnet. Der hat also gefragt, wo wollt ihr hin? Da haben wir gesagt, das und das und das interessiert uns. Hat uns noch ein bisschen beraten, was wir noch angucken sollten. Und dann hat er auf ein A4-Blatt mit einem Füllfederhalter eine Landkarte gezeichnet. Und wir haben damit alles gefunden. Was ich damit sagen will, natürlich findet man die Sachen auch mit Google Maps, wenn man sein iPhone dabei hat. Aber dann müsst ihr auch Daten auf eurem Vertrag haben, die euch im Ausland nicht ruinieren. Wenn ihr das nicht habt, und ich denke, das sind die meisten, weil es einfach sehr teuer ist, dann müsst ihr euch eine Karte zeichnen lassen. Ich weiß natürlich nicht, ob das jeder Gastgeber macht oder ob das vielleicht auch ein Einzelfall in unserem Fall war. Ja, und dann reist man, läuft man, ist unterwegs, Preise natürlich immer vorher verhandeln. Und dann ging es zurück und im Zug durfte ich dann den Deutschen beim Gewinnen zugucken. Und zwar leider deswegen im Zug nach der Landung in Weeze, also bei Düsseldorf, mussten wir leider feststellen, dass es kein Public Viewing gibt, angeblich aus GIZ-Gebührgründen. Da muss ich sagen, ist mir der Mund fast offen stehen geblieben. Das heißt, die Deutschen sind im Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft, nicht die Deutschen, sondern die deutsche Nationalmannschaft natürlich, und man landet auf einem deutschen Flughafen, und die sind nicht in der Lage, da ein Fernsehbild anzubieten, wo man das Spiel gucken kann. Wir sind nämlich um 20.20 Uhr gelandet. 21 Uhr, wie ihr alle vielleicht noch wisst, ging es los. Wir mussten also dann da in der Pampa suchen, wo wir die Möglichkeit kriegen, das Fußballspiel zu gucken. Nur leider musste ich mit dem Zug noch weiter nach der ersten Halbzeit, also ab in die Bahn. Aber dank LTE konnte man das auf dem iPhone vernünftig angucken, das Spiel, mit dem einen kleinen Nebeneffekt, dass mein monatliches Datenvolumen in 0, nichts weg war. Und dann konnte ich sehen, wie die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Ich bin übrigens einer der Menschen, die sagt, ich freue mich tierisch, dass die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, wir haben gewonnen. Weil mein Anteil am Gewinn war äußerst bescheiden. Gut, ich habe vielleicht ein paar Adidas-Klamotten hier in meinem Schrank und fahre privat einen alten gebrauchten Mercedes, alles Sponsoren, die eben das deutsche Team auch unterstützen, aber das war schon mein Anteil. Also ich habe nicht gewonnen, aber das deutsche Nationalteam, was mich sehr, sehr freut. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.